Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
Diese Folge wird euch präsentiert von ergo.de. Wir reden hier immer über Sport, das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man keinen machen kann? Nach einem Unfall, einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss. Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell wie möglich weitergehen kann. Oder damit es überhaupt weitergehen kann. Bei der ergo gibt es dafür die Unfallversicherung, die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es viele individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sein wie Haushalts- und Pflegeleistung, Fahrdienste und Reha-Maßnahmen. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Jetzt kann es ganz schnell weitergehen mit unserem eigentlichen Lieblingsthema. Nach dieser kurzen Verbraucherinformation, lieber Ewald, frage ich dich, bist du schon eingeschlafen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe noch mal eine Frage. Also das heißt, man kann diese Unfallversicherung abschließen, auch gerade, auch wenn man schon krank ist?
Das ist wie mit, also das ist mit dieser Zahnvorsorge. Das kapiere ich auch immer nicht. Also wenn ich gerade alle Zähne...
Ich habe jetzt an deinen Lieblingsclub gedacht. Ne? Also... aber man kann's, der ist ja krank, der ist ja schon seit Jahren krank. Und wenn man jetzt, wenn die jetzt frühzeitig eine Unfallversicherung abgeschlossen hätten, aber es ist ja jetzt auch kein Unfall mehr, ne? Das ist ja kein Betriebsunfall
der
mehr.
Jetzt, also diese Versicherung hätten sie, glaube ich, direkt nach dem Abstieg abschließen müssen oder gegebenenfalls vielleicht ein Jahr später, weil dann hätte man auch noch sagen können, okay, ein direkter Nicht-Wiederaufstieg, den können wir auch noch als Unfall deklarieren. Ich glaube, spätestens nach Jahr 2, 3 und 4 wird schwierig. Da müsste man vielleicht irgendeine andere Versicherung abschließen.
Du weißt, dass die Vereinten Nationen den HSV jetzt auf die Liste der bedrohten Organisationen gesetzt hat, ne? Und gleichzeitig ist der FC St. Pauli als Weltkulturerbe anerkannt worden. Aber ist egal, komm. Du wolltest mir eine Frage stellen. Ich habe schon wieder...
Ich habe tausend Fragen. Erstmal möchte ich euch, liebe Zuhörer, natürlich aufs Allerherzlichste begrüßen zu unserer Ausgabe Nummer 91. Und das tue ich ganz besonders gerne, weil ich vermute, dass der ein oder andere heute in unsere Folge reinstolpert. Denn, Ewald, we are family. Wir gehören jetzt zur großen MML-Familie. Kannst du das glauben?
Ja, es ist unglaublich. Also wer jetzt wo zugehört, das ist wieder eine andere Frage. Also wir müssen ja mit Mike und Micky und Lukas auch nochmal das genauer besprechen. Also wir gehören jetzt, wir haben jetzt eine Kooperation, ganz klar. Wir sind jetzt bei der MML-Familie dabei und wir nehmen die drei wohlwollend auf in unseren Kosmos.
Also mit anderen Worten, eigentlich ist es die 16er-Family, ne?
Wenn man das jetzt nein, ganz genau. Auf gar keinen, nein. Wir sind bescheiden, wir bleiben zurückhaltend. Ja. Und es sind unterschiedliche Ansätze und beides ist wunderbar und ist schön und beides hat seine Berechtigung. Wir kommen mehr von der inhaltlichen Seite. Und Mike wird sagen, wir kommen auch von der inhaltlichen Seite, aber ist doch egal, komm. Auf jeden Fall freuen wir uns auf die Kooperation und sind mal ganz gespannt.
So, vor allen Dingen muss man ja erst mal sagen, wer ist hier eigentlich? Also mein Name ist Michael Born, ich bin Fußballreporter in erster Linie bei Sky, war ich bis jetzt. Da ändert sich auch ein bisschen was ab Sommer, aber das ist ja nicht so schlimm. Gibt ja auch noch andere Sender, der heißt DAZN, der eine Sender, zu dem ich wechsle im Sommer. Die haben ganz viele tolle Spiele ab Sommer und da habe ich gedacht, da muss ich irgendwie hingehen. Das ist ein bisschen wie auf dem Fußballtransfermarkt. Ewald, da kennst du dich auch aus. Also ich bin der, ab und zu mal eine Frage stellt an unseren absoluten Experten. Ich kann gar nicht sagen, was er alles erreicht hat in seinem Leben. Tun Sie mir doch mal den Gefallen, stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, wie heißen Sie eigentlich?
Jetzt war ich eingeschlafen, kurz. Also für alle diejenigen, die uns noch nicht gehört haben und die jetzt dazukommen, ich begrüße euch auch ganz herzlich und freue mich, wenn ihr uns zuhört. Ich heiße Ewald Lienen und habe mit 7 Jahren angefangen, beim VfB Schlosshold zu spielen, in der E-Jugend, und habe mich dann über Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach, und MSV Duisburg so 18 Jahre in der Bundesliga und zweiten Bundesliga rumgetrieben. Und dann bin ich Trainer geworden. Und das ging bis 2017, auch 25 Jahre. Und jetzt machen wir hier einen inhaltsbasierten, nicht mitgliederbasierten, sondern inhaltsbasierten, lustigen und informativen und Podcast, der uns auch Spaß machen soll und euch auch. Über all das, was man im Fußball erleben kann, was man sehen kann, aber auch so ein bisschen drüber hinaus. Ab und zu mal über den Tellerrand, mal gucken, was rechts und links ist. Fußball findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft. Und da gucke ich dann ein bisschen drauf, da gucken wir ein bisschen drauf, was passiert denn da eigentlich so.
Genau so sieht's aus. Und diejenigen, die schon länger dabei sind, das sind ja auch eine ganze Reihe an Leuten, also mehr als 20, ihr habt das hoffentlich ertragen, dass wir so eine kleine Einführung gemacht haben. Und wer es noch nicht weiß, bei Ewald ist es nicht nur so, der kann alles genau einordnen, der kann alles genau erklären. Nein, dieser Mann kann sogar aus der Ferne, aus seinem heimischen Wohnzimmer heraus dafür sorgen, dass die deutsche U21-Nationalmannschaft das Halbfinale erreicht hat. Dazu ganz herzlichen Glückwunsch, Ewald. Kannst du uns bitte erklären, wie das möglich war?
Naja, Stefan, mein Freund Stefan Kunz ist ja auch noch ein junger Trainer. Ich habe mit Stefan ein super Verhältnis und er ist einer meiner Lieblingskollegen damals schon gewesen. Wir haben auch privaten Kontakt lange gehabt. Das hat sich jetzt ein bisschen auseinandergelebt. Das ist eben so im Fußball. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut. Er ist ja nun ein paar Jahre jetzt dabei und er hat im Grunde genommen sofort die U21-Europameisterschaft gewonnen. 2 Jahre später ist er im Finale gegen Spanien gewonnen. 2 Jahre später verliert er im Finale gegen Spanien und jetzt ist er wieder im
Halbfinale.
Okay, aber es war ja erstmal Viertelfinale. Das ist ja jetzt in einer Woche spielen die das durch. Viertelfinale, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und das ist für mich auch irgendwo eine Bestätigung von dem, was ich immer sage über Trainer. Wir kritisieren ja den Zustand unseres Nachwuchses in Deutschland. Wenn ich sage, die absoluten Top-Leute, die wir aufgrund dieser unglaublichen Anstrengungen, die wir in ganz Deutschland machen, in allen möglichen NLZs, wo sind die Weltklasse-Leute, die wir teilweise aus Frankreich, England, was weiß ich, woher holen, wo sind die? Die sind in der U21, die spielen in der zweiten Bundesliga, sicherlich jetzt auch einige, die aufgestiegen sind, mit Kräuter Fürth, Arminia Bielefeld drin geblieben, der eine oder andere spielt auch in der ersten Bundesliga, bei Red Bull Salzburg, jetzt habe ich es doch gesagt, spielt der eine oder andere, das müssen wir denen in Rechnung stellen
natürlich. Ja.
Spielt der eine oder andere so. Und es ist aber jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft, wo du sagst, mit dieser Truppe musst du jetzt Europa vom Platz fegen. Ich habe jetzt alle Spiele gesehen, auch beim letzten Mal, und hatte ab und zu immer so gedacht, der eine oder andere, ob das jetzt so ausreicht, um an die Spitze zu klettern. Aber ich glaube, dass der Effekt Stefan Kunz, das heißt seine Art der Mannschaftsführung, seine Art der Kommunikation, seine Art, mit den Menschen umzugehen, was du ja auch siehst, ich sehe das ja, wie er auf die Leute zugeht, dass das eine große Bedeutung hat und auch eine große Wirkung hat. Das heißt, es ist eine Bestätigung dafür, dass es im Fußball nicht immer nur um die irrsinnig hohe individuelle Qualität geht, sondern auch um die Mentalität, um das, was die Mannschaft, welche Mentalität, welchen Zusammenhalt und welche Kampfkraft und Durchsetzungsvermögen diese Mannschaft auf dem Platz hat. Und das habe ich jetzt in den letzten Wochen gesehen und das konnte man auch gestern wieder sehen.
Sag mal, hattest du mich jetzt gerade eigentlich akustisch nicht verstanden? Ich möchte mich in aller Form schon mal dafür entschuldigen, dass ich Ewald Lienen jetzt unterbrochen habe. Dafür bekomme ich immer wieder verbale Haue, dass ich dich zu häufig unterbreche. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade so gedacht, hat er mich vielleicht akustisch nicht verstanden? Hat er diesen kleinen Anwurf, diesen kleinen Pass, den ich dir zugespielt habe, ist der versandet im Orbit zwischen Hamburg und Gladbach? Oder wolltest du erstmal das große Ganze einordnen? Dann ziehe ich den Wortbeitrag zurück.
Genau so, Michael. Danke, dass du dich selber korrigiert hast. Das müssen wir den neu hinzugekommenen Zuhörern erklären. Der 1:0, die 1:0 Berichterstattung, die werdet ihr hier nicht bekommen, sondern es droht die Gefahr, dass wir Dinge in einen größeren Zusammenhang einschätzen, auch wenn Michael es lieber hätte, wenn ich einfach auf eine Frage von ihm sage, ja, aus dem und dem Grunde, aber man muss das ja verstehen, deswegen habe ich es jetzt gesagt. Ich glaube, dass, aber gut, du wolltest ja wissen, wieso sind die weitergekommen. Natürlich nicht wegen mir, aber ich habe das eben off the record so ein bisschen lustig gesagt. Sie haben gestern gegen Dänemark gespielt. Dänemark ist in der Gruppenphase mit 3 Siegen und ohne Gegentor in dieses Viertelfinale gekommen. Dabei haben sie Frankreich besiegt sogar und was weiß ich was. Und man hat gestern gesehen, was das für eine super interessante Mannschaft ist, mit richtig, richtig guten Individualisten vorne. Brunn Larsen, der in Dortmund, in Hoffenheim war, Darami ist ein super interessanter Mann, was sie dann noch eingewechselt haben, nämlich Fagir von Weile BK, ein richtig guter 17-jähriger Stürmer, Isaksen, super, super schnell. Die haben uns vor richtig Probleme gestellt. Am Ende des Tages, nach einer super ersten Halbzeit, wo wir nicht in Führung gehen, schaffen wir es dann irgendwie kurz vor Schluss den Ausgleich zu erzielen, kommen in die Verlängerung, gehen in Führung und kriegen auch nochmal den Ausgleich. Es kommt das Elfmeterschießen.
Und jetzt kommen wir so langsam zum Punkt.
Ja, das ist das. Wahrscheinlich hat Michael gestern lieber wieder ein Krimi mit seiner Frau geguckt, anstatt das EM U21-Viertelfinale so ausführlich zu gucken wie ich. Ich könnte jetzt noch ein paar Dinge erklären, was ich glaube, über das Spiel. Es war nicht ganz so hinterher, wie ich mir es gewünscht habe. Aber die Leute sind dann reingekommen. Leute wie Burkhardt, wie Adeyemi, super, super Leute. Ihr müsst euch das angucken, Leute. Guckt euch das an gegen Holland. Das wird ein schweres Spiel. Aber da sind ein paar richtig gute Leute dabei. Ist egal. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen beim Elfmeterschießen, da kommen wir gleich nochmal zu. Elfmeterschießen gab es ja auch woanders noch. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass unser Torwart Finn Dahmen von Mainz 05, der überragender Fußballer ist, mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß die Bälle durch die Gegend, dass der jetzt nicht so riesengroß ist. Da fehlen ihm vielleicht ein paar Zentimeter, aber er hat vor allen Dingen torwarttechnisch bei den Elfmetern das eine oder andere Mal etwas gemacht, was man nicht machen darf. Was man nicht machen darf als Torhüter, und zwar in Erwartung eines Schusses, die nicht schulterbreit mit den Füßen zu stehen, sondern 60, 70, 80 Zentimeter. Das heißt mit breiten Beinen. Das kann gut sein in dem Moment, wo der Gegner in die Mitte schießt, dann kann man nämlich gut stehen bleiben und den Ball rausköpfen. Sollte ich allerdings in die Verlegenheit kommen, mich zu einer Seite schmeißen zu müssen, fall ich um wie ein gefällter Baum ohne mich abdrücken zu können. Das heißt, ich habe keinen Abdruck, denn wenn die Beine über Schulterbreit wegstehen für einen Torwart, dann kann man sich nicht in eine Ecke abdrücken. Der Ball oder eckennahe Bein, mit dem Bein muss man sich ja abdrücken. So, das geht da nicht und deswegen ist er an manche Dinge nicht rangekommen. Und dann habe ich ihn erst beschimpft, muss ich zugeben. Weil ich natürlich mir gewünscht habe, dass sie weiterkommt, dann habe ich ihn beschimpft und dann habe ich gesagt, nein, reiß dich zusammen. Als Trainer hast du die Leute auch nicht beschimpft, sondern hast du ihnen gesagt, was sie besser machen. Und ich glaube ja an Telepathie und darauf wollte Michael jetzt zu sprechen kommen. Ich habe dann bei einem Elfmeter, habe ich dann gesagt, so jetzt Füße näher zusammen, Füße enger zusammen, stell, dann kannst du dich abdrücken, dann kannst du es machen, kannst du es machen. Und was soll ich dir sagen? Den Elfmeter hat er dann gehalten. Und lenkt den Ball, ich weiß nicht, um den Pfosten oder an den Pfosten. Da hat er sich richtig lang gemacht und das geht nur, wenn man einen Abdruck hat. Also ich möchte jetzt meinen Beitrag zu diesem gehaltenen Elfmeter nicht zu hoch hängen.
Aber er hat einen gewissen Anteil, hast du schon dran. Also so ist es jetzt nicht. Ne? Nein, aber das ist aber genau der Punkt. Das sind so Dinge, da macht sich der normale Fußballfan vielleicht nicht zwingend Gedanken drum. Boah, da steht der Torwart, der springt jetzt in die Ecke. Aber wie springt er in die Ecke? Und da hast du auch eine interessante Beobachtung gemacht beim Europa League-Finale zwischen Villarreal und Man United, dem FC Emery Cup, den überraschenderweise wieder die Mannschaft gewonnen hat, dessen Trainer Emery heißt. Und zwar warum?
Ja, das ist auch eine, ja, jetzt vielleicht nicht eine torwarttechnische Frage, aber ich habe während des Spiels schon und auch beim Elfmeterschießen gedacht, das sind jetzt nicht unbedingt Torhüter, die den Spielern zeigen, dass sie es schaffen können, Elfmeter zu halten. Das sah unglücklich aus. Schon die ersten ein, zwei Schüsse hat man das gesehen. Auch im Spiel hat man es teilweise schon gesehen, dass das Absprungverhalten auch dort mangelhaft ist. Und wir haben dann den seltenen Fall erlebt, nach einem sehr defensiven Spiel von Villarreal, wobei sich Man U jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Aber du hast es ja schon gesagt, Emery hat eine Riesenerfahrung in diesen Europa League-Spielen und das ist der siebte der spanischen Liga. Das würde ich gerne mal in Deutschland erleben, dass der siebte der deutschen Liga im Europa League-Finale steht.
Und dadurch in die Champions League kommt.
Und dadurch, ja, so, und bei uns ist der vierte, fünfte, sechste scheidet manchmal sang- und klanglos aus. Darüber müssen wir uns auch Gedanken machen, machen wir uns ja auch schon die ganze Zeit, aber der siebte der spanischen Liga gewinnt die, sicherlich nicht mit dem, die Euroleague, sicherlich nicht mit dem schönsten Fußball aller Zeiten, und Emery wird dabei auch eine Rolle spielen. Auf jeden Fall hat es den seltenen Fall gegeben, dass die 10 Spieler beider Mannschaften alle ihre Elfmeter verwandelt haben. Das heißt, wir haben 20 verwandelte Strafstöße gehabt und das sah aber auch nicht so aus, als wenn die Torhüter oft die Chance gehabt hätten, diesen Ball zu halten. Und ich spreche dann immer gerne mit meinem Jungen, mit meinem Sohn, der ja auch im Fußball als Kamerajournalist unterwegs ist und selbst mal Torwart war. Und dann analysieren wir das immer und da waren wir uns auch einig darüber, dass das eben auch mit der Ausstrahlung der Torhüter zu tun hat.
Bedeutet, die Schützen müssen nicht so ein großes Risiko gehen und haben dann vielleicht nicht, auch nicht die berühmte Furcht vor dem Elfmeter, die ja nun eigentlich der Torwart haben soll, laut Literatur, aber der Schütze hat es halt auch manchmal, weil er sieht, okay, der kommt ja nirgendwo ran, also muss ich jetzt nicht versuchen, den mit richtig Schmackes rechts an Pfosten zu setzen. Kann man sich das so vorstellen?
So musst du dir das vorstellen. Also wie lange schauen wir beide ins Fußball? Ich schaue das, sehe das Elfmeterschießen und dann sehe ich, wie die Leute schießen, die ersten 2, 3, 4 Elfmeter. Und dann siehst du, die sind einfach chancenlos, die Torhüter, durch ihr Verhalten, es gibt ja auch Torhüter, die überhaupt keine Einstellung zu Elfmetern haben und das auch nicht hinkriegen, aber oft sind es auch torwarttaktische Geschichten, wie springe ich ab, was mache ich, lasse ich mich sehr früh fallen, was weiß ich, auf jeden Fall waren da Tore dabei, die gar nicht groß in den Ecken waren, und dann kriegst du das Gefühl, wollen die denn einen Elfmeter halten? Wenn sich dieses Gefühl auf die Spieler überträgt, die den Elfmeter schießen, dann passiert genau das, dass sie völlig entspannt da hingehen und sagen, ich muss nur irgendwie in die Ecke schießen, ein bisschen scharf und auch nicht so wahnsinnig präzise ist das Ding drin. Und so ist es dann gelaufen. Wenn ich mir einen Manuel Neuer vorstelle, wenn ich mir Leute vorstelle, die richtig, kennen wir ja solche Leute, die richtig gut gegen Elfmeter sind, dann hat der Schütze Bammel. Dann macht er sich in die Hose und vergeht ein höheres Risiko. Noch mehr in die Ecke, wenn einer neben das Tor schießt. Das ist ja nicht so, dass er extra neben das Tor schießt, sondern dann will er ihn präzise in die Ecke, weil er Angst hat, dass er Torwart ihn kriegt. Diese Angst des Schützen vor einem guten Torwart war in dem Finale nicht zu sehen, weder noch.
Der Witz ist ja, David de Gea, also ich habe gedacht, das ist doch klar, der hat jetzt nicht die besten Jahre hinter sich, aber ist ja schon ein renommierter Mann, irgendwie 45 Länderspiele für Spanien, galt ja mal so als mit der Beste. Und habe ich mal nachgeguckt, was, wenn er den letzten Elfmeter gehalten hat? 2016 gegen Chelsea, gegen Everton mal im FA Cup, und er hat eine katastrophale Quote, wie du sagst. Also er hat 10 gehalten und 53 sind in Ligaspielen drin gewesen. Bedeutet also, das, was du hier wahrgenommen hast, lässt sich auch durch Zahlen irgendwie belegen.
Ich weiß nicht, was ihm noch vorgeworfen wird. Da war irgendein Hinweis war das die WM in Spanien, wo er irgendwie sehr kritisiert wurde wegen irgendwas. Ich weiß nicht, ob es da auch um Elfmeterschießen ging. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, es war irgendwo Ironie des Schicksals, dass die beiden Torhüter das dann letzten Endes auch unter sich ausgemacht haben. Und da muss ich sagen, Rulli, unser Freund Rulli aus Argentinien, der geht zum Punkt und haut den so rein, wie ein Torwart einen Elfmeter zu schießen hat. Nämlich voll Spann.
Egal wie,
so wie die das in ihrem Training jahrelang praktizieren. So, der haut dir das Ding um die Ohren. Die Torhüter haben oft die beste Schusstechnik, wenn sie sich gegenseitig trainieren und machen und machen und machen. Und dann kommt unser Freund De Gea mit einer Ausstrahlung wie, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber er geht da zum Elfmeter, da habe ich vorher schon Angst gehabt, wie allein die Körpersprache, wie der da hingeht. Und dann läuft er dahin, so wie ich in meinen schlimmsten Zeiten, ich habe nie Elfmeter geschossen, weil ich mir auch in die Hose gemacht habe, dann läuft er an und dreht im letzten Moment den rechten Fuß so aus, um den locker in die rechte Ecke zu schieben, in der Hoffnung, dass Rulli vergessen hat, irgendwie zu springen oder ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall der erbärmlichste Elfmeter, der an dem Tag geschossen wurde. Und es war schwer für Rulli, den nicht zu halten. Und das ist sehr, sehr schade, weil meine De Gea hat wirklich einen Namen und hat.
Aber gut, ich meine, er muss ja nun eigentlich auch keine Elfmeter schießen. Ne? Dass es nun so weit kommt, das ist halt einmal in seiner Karriere, aller Voraussicht nach. Und ja.
Und lag vielleicht auch mit an ihm.
Lag unter anderem auch mit an ihm, wenn er mal einen gehalten hätte vorher, dann wäre es nicht dazu gekommen, Logo.
Dann hätte er nicht schießen müssen unbedingt, genau so.
So, da haben wir das abgearbeitet. Dann kommen wir, denke ich mal, zum größten Spiel der letzten Tage und Wochen. Das ist logischerweise nicht die Relegation. Darüber reden wir nachher mit unserem Gast Friedhelm Funkel, sondern wir reden über das Champions-League-Finale und fragen uns mal wieder, warum hat Pep immer eine neue Idee, wenn es ins entscheidende Spiel geht? Was ist da genau mit dem Mann los? Hast du eine Theorie?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Pep. Vor ein paar Jahren habe ich das auch noch kritisiert, da hatte er so bei Barcelona noch so einen Ballbesitzfußball, fast wie ein Selbstzweck. Da hatte er dann oft keinen Plan B und das war mir dann auch too much. Mittlerweile sagt er das ja selber, Ballbesitz bringt gar nichts, wir müssen auch gucken, dass wir Tore machen, dass wir durchkommen. Er ist für mich taktisch, trainingstechnisch einer der besten auf der Welt, auch die wir je hatten. Das ist wirklich ein unglaublich toller Mensch und auch ein unglaublich toller Typ. Und wie sie da durchmarschieren, das ist eben nicht nur die Qualität der Spieler, die sie holen, sondern es ist eben auch seine Qualität und die Qualität seines Trainerteams, so wie das bei Kloppo auch der Fall ist und übrigens auch bei Thomas Tuchel, der ja bei Chelsea jetzt wirklich eine Top-Leistung abliefert, seit er da ist. So, und da habe ich ganz großen Respekt vor. Ich habe mir das jetzt nicht angeguckt, wie oft er ihm vorgeworfen wurde, sich in den entscheidenden Spielen vercoacht zu haben.
Aber sehr oft, sehr oft. Bei den Bayern einige Male, in der Champions League immer wieder und in diesem Spiel kann man hinterher natürlich immer einfach sagen, aber es gibt nun mal entscheidende Fakten, die dafür sprechen, dass es so ist. Und das wirst du besser beurteilen können und auch besser erklären können, was es mit einer Mannschaft macht, wenn man Rodri rauslässt, also für viele der beste defensive Mittelfeldspieler der Saison. Wir wissen im Übrigen nicht genau, ob es da vielleicht auch Verletzungsgründe gab.
Nur, er saß ja auf der Bank.
Ja, so, genau. Er saß auf der Bank und es hätte sonst auch die Möglichkeit gegeben, Fernandinho von Anfang an zu bringen. Er hat sich ja bewusst dafür entschieden, ohne defensiven Mittelfeldspieler zu spielen. Und das hat dann welche Konsequenz?
Also du hast es gerade gesagt, das normale Gebaren mannschaftstaktisch von Pep ist halt mit Viererkette, mit einem defensiven Mann, vorne mit drei Spitzen, links, rechts außen war jetzt immer Mahrez mit dem linken Fuß, auf der anderen Seite war es Foden und vorne drin oft eine falsche Neun wie Bernardo Silva, De Bruyne und dann einen Sechser wie Rodri, manchmal auch Fernandinho und Gündogan daneben, der aber immer nach vorne machen konnte, wie er wollte. Taktisch so ein paar Kleinigkeiten noch. Der linke Verteidiger, ob es Zinchenko oder Joao Cancelo war, die haben sich dann so ins Mittelfeld oft gezogen in Ballbesitz. Gegen den Ball war es Viererkette, mit dem Ball war es oft so eine Absicherung auch noch hinter Gündogan. So, so haben sie die Liga dominiert und haben mal den spielen lassen. Aber Sterling zum Beispiel, der hat überhaupt keine Rolle gespielt in den letzten Monaten. Der ist so gut wie gar nicht auf dem Platz gewesen oder wenig, selten. So, und was ich jetzt in den letzten Monaten gesehen habe, war fast immer so. Das hat dazu geführt, dass Gündogan mit die meisten Tore geschossen hat, dass sie vorne fast nicht auszurechnen sind, weil sie ohne klassischen Mittelstürmer gespielt haben und sich dann in die Spitze reinbewegen, was ja für die Abwehrspieler super schwer zu verteidigen ist mit ihren kurzen, schnellen Pässen. Ja, was hat er gemacht? Ich habe keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Er hat auf jeden Fall statt Rot, im Grunde genommen die gleiche Truppe, aber statt Rodri bringt er Sterling. Und das hat eine Revolution in der Grundordnung und in der Aufstellung ausgelöst, die ihresgleichen sucht. Für mich nicht nachzuvollziehen, warum Pep das gemacht hat. Denn das hat dazu geführt, dass Gündogan, wie ich eben schon gesagt habe, der torgefährlichste Spieler in dieser Saison, auf der 6 spielt, kurz vorm Platzverweis stand, weil er eben diese Schnelligkeit nicht hat, die Leute festgehalten hat, gelbe Karte gekriegt, er hätte auch schon gelb-rot kriegen können. Das hat weiterhin dazu geführt, dass ein Foden, der vom linken Flügel überragende Leistung gemacht hat, irgendwo im Zentrum rumturnt und über lange Strecken die ganze erste Halbzeit fast gar nicht zu sehen war. Das hat weiterhin dazu geführt, dass wir mit Sterling auf dem linken Flügel zwar einen riesengroßen Individualisten haben, der zu den schnellsten Spielern auf dem Planeten gehört, der aber unverdächtig ist, in dieses wunderbare, schnelle, kleine Kombinationsspiel sich einzufügen.
Weil er eher auch Platz braucht, ne?
Der braucht Platz, der legt den Ball vorbei, rennt durch, man kann ihn steil schicken, aber das ist gar nicht das Spiel von Man City in letzter Zeit gewesen, sondern das Spiel ist dieses verwirrende Kombinationsspiel. Selbst gegen tiefstehende Gegner spielen die sich durch mit einer traumwandlerischen Sicherheit, aber dadurch, dass der Ball ganz, ganz schnell, ohne Verweildauer, den Mann wieder verlässt. Das geht bei Sterling nicht, das macht er nicht, sondern der will steil und kann dann quer oder der will so. Das heißt, alles ist durcheinander. Gündogan deplatziert, Foden deplatziert und das Spiel vorne mit Sterling anders, als es vorher war. Und dann kommt noch dazu, dass De Bruyne nach 60 Minuten auch nach Hause gehen kann, sich verletzt.
Da kann er jetzt relativ wenig dafür.
Da kann er wenig für, das ist klar. Und dann bringt ja auch Fernandinho statt Bernardo Silva. Das sind dann so die klassischen Geschichten. Dann ja. Also ich weiß es nicht. Also für mich, als ich die Aufstellung gesehen habe, ich schon keinen Bock mehr gehabt, muss ich ehrlich sagen. Weil was ist das für eine Information auch an die eigene Mannschaft? Ne? Irgendwo habe ich gelesen, Tuchel vertraut sich und seiner Mannschaft, Guardiola nicht.
Ja, das wirkt ja eigentlich eher so, ich will das Ganze hier noch offensiver gestalten, ich will das hier spielerisch lösen und gegen Chelsea, die stellen sich eh nur hinten rein, da brauche ich keinen Sechser. Also so wirkt es ja platt gesagt nach außen hin. Was soll das?
Ich sag mal, natürlich weiß er, wenn ich jetzt versuche, mich in ihn hineinzuversetzen, man sieht's ja auch, Chelsea hat fast immer mit Jorginho und Kanté gespielt. Das sind zwei Sechser, die mit zum Besten gehören, was wir auf dem Planeten haben. Du weißt ja, 67% der Erdoberfläche sind von Weltmeeren bedeckt. Den Rest deckt Kanté ab. Ne? Also den Rest der Oberfläche. So, vielleicht hat er, und dann spielen sie vorne, ne, sie spielen die ganze Zeit mit Dreierkette, drei Innenverteidiger, Azpilicueta, so wie jetzt Thiago Silva, Rüdiger, wer auch immer, oder Christensen, und dann Chilwell links, James Rees rechts, Jorginho Kanté. Das sind mal 7 Defensive. Und dann haben sie vorne 3 Leute, die nominell offensiv sind. So haben sie oft gespielt, mit Mount, mit Havertz, mit Werner, kann auch keine Ahnung, Ziyech sein oder Hudson Odoi, keine Ahnung. So, vielleicht hat er gedacht, naja, 3 Leute, der offensive Mittelfeldspieler fehlt im Grunde genommen, brauche ich keinen brauche ich keinen Sechser. Mach sein. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, dass er so kompliziert denkt, das denke ich manchmal, ne, dass Pep so irgendwelche Dinge antizipiert, wo wir im Traum nicht drauf kommen würden und so fünf Züge vorausdenkt, die werden es so und so machen und ich werde, dann machen wir es so und so. Eigentlich traue ich ihm das nicht zu, weil er...
Aber im Grunde, das ist doch auch immer dein Reden, ich muss doch erstmal auf mich und auf meine Stärken gucken, ja, auf das, was genau in so den letzten Monaten gut funktioniert hat.
Ja,
und dann gehe ich mit dem Selbstvertrauen da rein und mache nicht vorher schon meine Truppe nervös, indem ich weiß, was will er denn jetzt? Wieso?
Ja. Also, ja, genau so ist das. Und man kann ja auch mal davon ausgehen, wenn man die Saison gesehen hat, dass Kanté auch in den, gegen wen haben die sich durchgesetzt? Gegen Paris, ne?
Paris.
City.
Ja,
City.
Genau.
City hat Paris ausgehört. Wenn du da Kanté gesehen hast, überragend, der gewinnt die Bälle, der geht durchs Mittelfeld mit einem Tempo bis zum geht nicht mehr. Und ich meine, selbst wenn ich jetzt
Chelsea hat gegen Real gespielt.
Ah, gegen Real.
Chelsea hat gegen Real
gespielt. Wer hat denn gegen Paris? Ja,
die anderen, logischerweise.
Also, genau. Also es ist ja egal. Ich kann mich nur erinnern an Spiele von Kanté, die einfach überragend waren. So. Und wenn ich in dem Bereich mit Gündogan, mit De Bruyne, mit Bernardo Silva spiele, dann kann es auch mal passieren, dass ich auch mal einen Ball verliere. Wer soll denn dann da hinterherlaufen? Ne? Also ich verstehe es nicht. Es tut mir leid und das tut mir auch leid für Pep, dass seine überragenden Leistungen, die er als Trainer seit langen Jahren bringt, dass er die nicht dann auch mal krönt mit so etwas. Ich glaube, wenn die ganz normal auf den Platz gelaufen wären mit ihrer Truppe, das wäre ein ganz anderes Spiel geworden. Obwohl ich sagen muss, ich habe von vornherein ein gutes Gefühl gehabt für Chelsea, warum auch immer. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe auch Chelsea spielen sehen, seit der Thomas da ist. Sie haben einen super Ballbesitz, sie sind total griffig, natürlich auch aufgrund der Aufstellung und der taktischen Grundordnung, die sie haben, das ist klar. Sie gewinnen unglaublich viele Zweikämpfe, aber sie haben auch den Ball laufen lassen in einer Preisklasse, was einfach super ist. Und ich hatte vor dem Ding wirklich, wirklich ein gutes Gefühl für Chelsea, muss ich sagen.
Lass uns doch nochmal kurz über die Deutschen sprechen. Da fällt ja, klar spricht man immer über die vorne, aber ich finde, die beste Story ist fast Rüdiger. Weil der hat unter Lampard überhaupt gar keine Schnitte gesehen. Der war zum Teil wochenlang nicht mal im Kader. So, und da musst du mir mal erklären, wie funktioniert das dann? Du kommst als Trainer neu, die Situation, was wir vielleicht auch mal gehabt haben, ja, und du siehst da ein und denkst, wieso spielt der jetzt nicht? Das ist mein Mann. Und wie kriegst du den dann hin? So wie das jetzt Tuchel mit Rüdiger geschafft hat.
Naja, also das darfst du nicht zu hoch hängen. Es ist einfach so, wenn ein Trainer bestimmten Spielern das Vertrauen gibt, spielen die und spielen auch ordentlich, sage ich mal. Ordentlich bis gut. Und derjenige, dem ich das Vertrauen nicht gebe, wird dann auch schlechter in der Regel. Also ein Rüdiger, wenn der dann nicht spielt und kommt dann mal rein, das ist ja wie so eine self-fulfilling prophecy. Ich werde nicht gewertschätzt, dann komme ich mal rein, dann bin ich nicht in der besten Verfassung, dann bin ich vielleicht auch nicht fit. Was weiß ich. So, das heißt, jeder Trainer hat entweder eine andere Philosophie oder sieht in bestimmten Spielern was anderes. Das Entscheidende ist nicht, wie kriege ich den hin, sondern welchen Spielern gebe ich mein Vertrauen? Und der Thomas hat sein System und hat gesagt, so, dem gebe ich mein Vertrauen und dann kann so jemand wie Rüdiger sein Potenzial abrufen. Rüdiger ist manchmal bei der Nationalmannschaft, habe ich das auch schon mal kritisiert, dass er oft auf den Ball tritt, so hinten. Das hat er jetzt auch schon besser gemacht. Ne? Das ist ja so eine uralt Geschichte. Wenn ich gegen Mannschaften, das haben wir ja gesehen in dem ein oder anderen Länderspiel, wo er dann unter Druck gerät, ich trete nicht auf den Ball, weil dann bin ich eine einfache Beute für Leute, die pressen und vorchecken wollen. Das hat er oft so gemacht, Das muss man ihm halt, das wird der Thomas ihm auch schon ausgetrieben haben. Das habe ich ja gesehen. Das habe ich da jetzt in dem Finale überhaupt gar nicht mehr gesehen. Bei der Nationalmannschaft habe ich es öfters gesehen. Tritt auf den Ball und auf einmal kommen von allen Seiten die Ratten auf ihn zu und wollen ihm den Ball wegnehmen, der an einer Stelle liegt. Aber er ist wirklich, er ist kopfballstark, er ist super schnell und er kann auch einen vernünftigen Seitenwechsel spielen, auch lange Bälle spielen. Wir haben es ja auch gesehen. Er hat auch lange Bälle, die zu Toren geführt haben, gespielt. Zum Beispiel bei Real? Das war, glaube ich, sein Ball. Ach nee, das war Dortmund. Jetzt verwechsel ich das mit Sanchez.
Aber der hat trotzdem Sanchez, auch ein paar, Bellingham. Er hat ein paar gute Bälle hinten rausgespielt, unbestritten. Was ist mit Werner? Also die Diskussion wäre natürlich weitergegangen, wenn sie das Ding verloren hätten. So ist es kein Thema. Aber irgendwie auch cool, dass Tuchel das so durchgezogen hat, ne? Also auch nachdem er es ja richtig auf die Mütze gab für Werner in dieser ganz schlimmen Phase. Auch danach hat er ihn einfach weiter aufgestellt, gesagt, oh, ich vertraue dem, das macht er schon. So.
Ja, das ist eben so. Also wir sind jetzt zu weit weg, um beurteilen zu können, warum ist das jetzt nicht die Saison, die so wie wir ihn kennen, aus Leipzig. Trotzdem, die Zahlen wirst du sicherlich parat haben, ich habe sie jetzt gerade nicht parat, gehört er zu den Stürmern bei Chelsea, die im ersten Jahr mit die meisten Tore und Assists gemacht haben. Aber er vergibt natürlich Dinge, das haben wir auch schon jetzt bei Real gesehen, auch jetzt im Finale war wieder so eine Szene, wo er das Ding halt ein bisschen überhastet Richtung Tor bringt. Also das ist natürlich Jammern auf ganz hohem Niveau, aber es bleibt im Kopf dann oft diese Szenen, ja, den muss er doch machen. Und den hat er da nicht gemacht. Ne?
Ja, ich meine, erstes Jahr, 12 Tore in allen Wettbewerben, 15 Vorlagen in allen Wettbewerben, Champions League gewonnen. Ich glaube, er kann das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zusammen, ja, lass sie mal reden, das war ein ganz gutes Jahr. Und dann gucken wir mal, was nächste Saison ist. Ich denke mal, da wird schon mindestens mal die 2 vorne stehen, wenn er sich nicht verletzt bei den Toren.
Genau so. Also ich weiß jetzt nicht, wie er sprachlich begabt ist.
Es ist okay, sagen wir mal. Aber
in einem anderen Land zu leben und zu spielen, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da muss man sich erstmal anpassen, da muss man mit klarkommen, da muss man sprachlich klarkommen. Das sind ja nicht alles nur Engländer. Kanté wird wahrscheinlich gut Französisch sprechen. Thiago Silva so ein bisschen Portugiesisch, Spanisch, Azpilicueta auch, Jorginho auch und so weiter. Und das Englisch, dann wird er wahrscheinlich mit seinem rudimentären Schulenglisch da auftauchen und dann verstehst du in London nur Bahnhof, weil die können alle gar kein Englisch, naja, so wirklich.
Na, ganz so nicht, aber es kommt drauf an wem man gerät. Das kann sich schon recht merkwürdig anhören, der ein oder andere Cockney-Slang.
Ja, genau. Es ist wirklich, wenn du mit ganz normalem Schulenglisch kommst und du hörst die, es kommt drauf an, mit wem du es zu tun hast, ist natürlich völlig klar. Ne? Also das ist alles nicht so einfach und ich finde, das ist einer unserer besten Stürmer überhaupt und Thomas macht das gut, er hält an ihm fest. Du kannst so einen Mann ja auch ganz schnell kaputt machen. Oder du investierst in ihn, wirst irgendwie vom 9. Platz, wirst du noch Vierter und kommst in die Champions League und gewinnst so ganz nebenbei auch nochmal die Champions League, auch mit einem Havertz, den sie auch schon in die Steinzeit geredet haben, weil er halt 80 Millionen gekostet hat. Und der schießt dann halt das entscheidende Tor. Also es zahlt sich aus, wenn man Leuten Vertrauen gibt und ihnen auch mal eine gewisse Zeit gibt. Denn Havertz ist für mich, ich bleibe dabei, einer der besten jungen Spieler Europas.
Absolut. Punkt. Und das werden wir nächste Woche dann steigen wir in die Nationalmannschaftsthematik ausführlich ein. Das wird dann natürlich auch spannend, wie Löw dann seine Mannschaft so baut. Ne? Ich finde ja auch, normalerweise müsste Havertz spielen, aber bitte.
Ne? Ja, nein, das ist natürlich, ich habe so meine Zweifel, weil wenn jemand wirklich zu den besten jungen Spielern Europas gehört, das ist gefährlich, wenn du mit diesem Etikett zur Nationalmannschaft fährst. Das hat so ein bisschen Sané Züge wie vor der WM 2018 in Russland, wo Jogi ja auch aus bestimmten Gründen die Gegner nicht verärgern wollte, indem er die besten Leute aufstellt. Also das könnte jetzt bei Havertz auch wieder passieren. Wenn Havertz nicht spielt, dann gucke ich die EM auch nicht. sagen wir es mal so. Obwohl, ich muss ja darüber reden, ne?
Das geht nicht. Das geht nicht. Du musst gucken. Es hilft nix. So, persönliches Anliegen noch kurz. Wir müssen noch eine Petition einreichen. Bei wem eigentlich? Wer richtet die Relegation aus? Die DFL, ne? Oder müssen wir an DFB schreiben? Ich glaube, wir müssen an die DFL schreiben.
Jetzt nicht mich vorschnell in irgendwelche Zusammenhänge reinholen.
Nee, wo
es nur um deine persönliche Befindlichkeit geht.
Überhaupt nicht. Wir sind beide der Meinung, dass diese Relegation abgeschafft gehört. Weg damit. Das brauchen wir nicht.
Eigentlich hast du recht. Das muss ich auch sagen. Also es gibt ja wir haben es ja jetzt gesehen, Championship in England, wo die ersten beiden aufsteigen und dann hast du die nächsten vier, die untereinander nochmal so der dritte
spielt. Dritter gegen sechsten, vierter gegen fünfter und
vierter
dann
Finale. Gegen fünften und dann Finale. Das ist, kann man auch noch irgendwo, keine Ahnung, das ist ein Riesending, aber das im Championship, wo die schon mal 46 Pflichtspiele haben, neben den ganzen Pokalwettbewerben, ist total grenzwertig. Und wenn du Pech hast, dann ist der Sechste halt 10 Punkte hinter dir. Du bist Dritter und hast, also ich bin immer ein Freund davon, eine Liga ist dafür da, dass man sich für etwas qualifiziert. Und wenn ich nach 46 Spielen Dritter bin, dann bin ich Dritter und habe mich für die
Darüber kann man sicherlich auch nochmal trefflich diskutieren. Nur es ist ja Fakt, wir wollen ja über die Relegation gleich auch noch mit Friedhelm sprechen. 13 Mal gibt es sie jetzt wieder, 10 Mal ist der Bundesligist drin geblieben, 3 Mal ist nur der Zweitligist geschafft. Die Schere, wissen wir ja alles, bla bla, geht immer weiter auseinander. Warum wird der 16. aus der Bundesliga bei Köln, muss man jetzt schon sagen, eine relativ katastrophale Saison belohnt und kann sich dann noch retten und der Dritte der zweiten Liga wird eben nicht belohnt. So. Und ich finde das super charmant, diese Nummer mit den Playoffs in England, hat nun vielleicht auch mit der Affinität zur Insel bei mir zu tun, egal. Und die DFL können sich freuen, da könnten sie noch ein Spiel mehr vermarkten, als es dann nur mit Hin- und Rückspielen Relegationen sind. Und du hättest natürlich, jetzt überleg mal, das wäre nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga so, dass also die ersten 6 im Grunde aufsteigen können. Also mehr Drama geht doch nicht.
3 aus den ersten 6
müssen wir dazu sagen. Ja, 3 aus den ersten 6, klar.
Ja, also ich bin total bei dir. Das sind alles so Hilfskonstruktionen, um, keine Ahnung, man kann ja nicht sagen, um noch mehr Gelder zu generieren, sondern es ist im Grunde genommen nochmal eine Chance für denjenigen, der absteigen kann, doch drin zu bleiben. Ja, es ist, ich halte es nicht für richtig. Richtiger wäre, wenn die Unterschiede zwischen den Ligen nicht so exorbitant wären. Ne, wie will ich denn irgendwann mal nach oben kommen? Du siehst ja von zweiter Liga zur dritten Liga, das sind Welten. Und von der zweiten zur ersten sind auch wieder Welten. So, und wenn ich dann noch so einen Stolperstein einbaue, dass ich als Dritter der zweiten Liga noch nicht mal so wie Kiel. Kiel hat es natürlich, das muss man jetzt sagen, Holstein Kiel hat es versäumt, diese 2 Matchbälle, die sie hatten, davon einen zu verwandeln. Das muss man sagen. Aber aufgrund von dieser
Dafür gibt's diverse Gründe, wo man schon sagen also kann,
genauso.
Das kann man jetzt nicht als, ja, kann man natürlich so bezeichnen, aber nicht im klassischen Sinne nach dem Motto, da haben sie jetzt versagt, obwohl sie die besten Voraussetzungen hatten. Die hatten sie ganz bestimmt nicht.
Nein, die hatten sie nicht, aber Kiel ist, eigentlich wären sie hätten sie es verdient gehabt, direkt aufzusteigen. In einer normalen Saison ohne diese Quarantänezeit glaube ich, dass sie aufgestiegen wären. Sie haben überragend gespielt, beispielhaft dieses Pokal-Viertelfinale oder was?
Ne, das war erst
Achtelfinale. Gegen Bayern München, wenn ich mir das angucke, wie sie dort gespielt haben, das war einfach Weltklasse und Kiel hat eine tolle Leistung gebracht. So, warum soll ich jetzt den Dritten der zweiten Liga nicht belohnen und dafür dem Drittletzten der ersten Liga, der einen dreifachen Etat hat, dann auch noch dafür belohnen, dass er so eine Saison gespielt hat? Ich habe mich für Friedhelm gefreut, da können wir gleich drüber reden, aber es ist nicht gerecht, das muss man einfach so sagen. Und gerade angesichts der Tatsache, dass die Unterschiede sowieso so riesengroß sind. Ne? Wenn ich in der dritten Liga 800.000 Fernsehgeld habe, dann habe ich in der zweiten Liga 8 Millionen und in der ersten 40. Also jetzt um mal so ein paar Beispiele rauszukramen. Und wenn ich dann noch nicht mal als Dritter der jeweiligen unteren Liga direkt nach oben gehe, wie ich weiß ja auch nicht, wie es jetzt von der dritten in die zweite Liga, wo Ingolstadt sich dann mal durchgesetzt hat und Osnabrück unten geblieben ist, das ist wahrscheinlich eine etwas andere Geschichte.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Etat von Ingolstadt höher ist als der von Osnabrück, ohne es belegen zu können, aber rein vom Gefühl das, her.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass zwischen dritter und zweiter Liga diese Unterschiede nicht so groß sind wie zwischen zweiter Liga und erster Liga und dass diese Mannschaften, so wie Köln jetzt, auch wenn sie wirklich eine sehr, sehr bescheidene Saison gespielt haben, sich dann doch noch durchsetzen konnten. Also ich bin ganz bei dir und ja.
Unterschreibst den Antrag.
Ja,
auf weg damit, Aussetzen mit der Relegation bis, weiß ich nicht, 2045, dann können wir wieder reden. Das war ja in den 80ern, war St. Pauli übrigens auch ja zweimal dabei. Ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast.
Wie auch immer, also wir setzen das erstmal so lange aus, bis unser Wirtschaftssystem klimaneutral ist.
Okay.
Und dann, wenn das Klima positiv ist, dann können wir es nochmal zur Wiedervorlage auf die Tagesordnung setzen.
Dann haben wir leider ein bisschen Zeit, aber egal, wir machen das so.
Okay.
Ja,
haben wir noch was vergessen?
Wir machen einen Haken dran. Ne?
Ja.
Haben wir alles.
Okay.
Ach so, hier Werder noch kurz, ne? Werder. Immer noch Thema. Angeblich, es ist nur eine Information, die ich weitergebe, ich fand sie ganz amüsant. Angeblich wollen sie ja Markus Anfang verpflichten von Darmstadt 98, ne? Und der hat aber noch Vertrag in Darmstadt und keine Ausstiegsklausel, wie es aussieht. Und dann wollte man sich wohl auf eine Ablöse einigen.
Okay.
Und dann hat Werder Bremen eine Ratenzahlung vorgeschlagen. Für 200.000 Euro.
Die Rate ist 200.000 oder die ganze Ablösesumme? Die
ganze Ablösesumme, 200.000, aber in Raten, bitte. Oh. Das sind die nicht eingegangen in Darmstadt, komischerweise. Die sind ganz schön klamm da, glaube ich, ne? An der Weser.
Ja, es ist... Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, das tut mir auch weh, das zu sehen, aber ich habe keine Ahnung, was sie da jetzt veranstaltet haben. Also wenn ich so klamm bin, dann habe ich auch irgendetwas falsch gemacht irgendwo in den letzten Jahren. Keine Ahnung, weiß ich nicht, denn eigentlich müsste ich ja, wenn ich ewig erste Liga gespielt habe und mich jetzt nicht vom Etat her übernehme, und angesichts der Ergebnisse, die sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erzielt haben, wäre es ja schon verwunderlich, wenn sie da im oberen Drittel vom Etat her liegen würden. Keine Ahnung, es ist ein bisschen unglücklich.
Ja, 200.000 Euro in Raten, da hätten sie lieber einen Grillabend anbieten können. Das wäre ehrlicher gewesen. Na, wir gucken mal, ob das irgendwie noch eine Einigung gibt. Anscheinend sind alle Parteien bis auf Darmstadt 98 extrem daran interessiert, dass das über die Bühne geht, ob Markus Anfang der Richtige ist oder nicht für Werder Bremen. Darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Jetzt haben wir anderes vor.
Ja, vielleicht noch den einen Satz,
ach so,
weil du gerade von Klamm gesprochen hast. Bitte. Also das kann man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Alle müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Bundesligisten trotz dass wir weitergespielt haben, weiterspielen konnten, dass trotzdem erste und zweite Liga wesentlich weniger Einnahmen haben als vorher. Und das wird sich niederschlagen im Transferverhalten. Wir haben schon im letzten Sommer einen eklatanten Rückgang der Transferausgaben gehabt gegenüber dem Jahr davor. In der Bundesliga ist es traditionell sowieso immer viel weniger als in der Premier League. Und insofern werden Leihgeschäfte immer wichtiger. Das hat man gesehen in dieser Saison, das wird man jetzt auch im Sommer sehen. Und was an Transfers zustande kommt, da wartet im Moment jeder darauf, dass irgendeiner den Aufschlag macht, so den Domino-Effekt.
Genau, also alle warten im Grunde darauf, dass ganz oben was passiert, das Geld umgesetzt wird, das Geld in den Kreislauf kommt. Harry Kane hat ja gesagt, er möchte gerne Tottenham verlassen, das wird der Transfer sein, der alles andere in den Schatten stellt. Und wenn dann diese, keine Ahnung, 120, 130, 140 Millionen Euro im Umlauf sind, die mutmaßlich Chelsea oder Man City bezahlen, dann schlägt sich das runter bis zum FC St. Pauli irgendwann, der dann irgendjemand aus Burghausen kauft oder so.
Vielleicht kommt dann irgendwo auch die 200.000 Euro an, die Werder Bremen braucht. Um die Ablösesumme zu ja, es ist, naja, ist klar. Und auch das ist, Max Eberl hat es gesagt, die Engländer sind der Verkäufermarkt, der Käufermarkt, das sind diejenigen, die wahrscheinlich kaufen werden, weil sie das Geld halt haben, immer noch. Und alle anderen müssen erstmal gucken, dass sie überhaupt erstmal verkaufen und dann gucken, dass was übrig bleibt, um sich zu verstärken. Schauen wir mal, was passiert.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
So, liebe Leute, wir freuen uns sehr, dass wir Friedhelm Funkel begrüßen dürfen heute zu unserem kleinen Gespräch. Auch wenn ich aus Gründen das heute vielleicht nicht ganz so euphorisch sehe, dazu gleich mehr. Erstmal freuen wir über uns ganz besonders. Grüße Friedhelm, wo gehen die Grüße hin heute?
Ja, nach Krefeld.
Nach Krefeld? Ah, okay.
Ja, nach Krefeld. Ich war jetzt 2 Tage kurz in Holland. Okay. Bin jetzt wieder 3, 4 Tage hier. Und dann geht es in den wohlverdienten Urlaub nach Österreich, ein bisschen wandern, ein bisschen Mountainbike fahren mit der kompletten Familie, mit Töchtern, Schwiegersöhnen und 4 Enkelkindern.
Siehst du, Ewald hatte dich schon irgendwie auf Mallorca verortet.
Nein, das glaube ich nicht. Das weiß ich, Ewald.
Michael ist ein bisschen durcheinander. Also ich, im Gegensatz zu Michael, freue mich uneingeschränkt, dich hier jetzt am Telefon zu haben. natürlich freue ich mich, überhaupt deine Stimme zu hören. Und ich freue mich natürlich auch für dich, dass du bei diesem Kurzeinsatz über einige Wochen, Sicherheit anstrengend genug war, da kannst du gleich noch was zu sagen, denn ich kenne das. Man denkt ja, ist ja nur ein paar Spiele, ja von wegen. Du drehst ja komplett durch. Also ich freue mich, dass du das so hingekriegt hast. Da habe ich wirklich auch nach dem Hinspiel nicht mehr mit gerechnet und damit hast du wieder eine Lanze für uns erfahrene Trainer und auch für dich selber im Grunde genommen gebrochen, muss man sagen. Aber wie gesagt, dem Michael hier, das kann er ja selbst schildern, der war ein bisschen geknickt und fix und fertig, weil er natürlich Holstein Kiel das ganze Jahr über verfolgt und sicherlich auch von seiner Herkunft her eine besondere Affinität zu dem Club hat, ist ja klar.
Nein, gut, das geht doch jedem so. Also wenn man aus der Stadt kommt, die beteiligt ist, und ich komme nun mal aus Kiel gebürtig und sogar mein Urgroßvater mit Holstein verbandelt war als Platzwart irgendwann in den 60ern, dann habe ich überraschenderweise Holstein bis in die Daumen gehalten. Das mag man mir verzeihen.
Ich verzeihe dir das. Ich verzeihe dir das.
Ich muss das ja auch nicht übertragen, zum Glück.
Ich kann das auch ein Stück nachvollziehen, wenn ich aus dieser Stadt komme, dass ich denen natürlich auch die Daumen drücke. Ist doch völlig normal. Und ich hoffe, dass unser Verhältnis jetzt dadurch nicht zu stark getrübt wird, dadurch, dass wir in Kiel die Entscheidung herbeigeführt haben und in der Bundesliga bleiben. Das war sehr wichtig für uns, ganz klar. Und die Kieler haben eine überragende Saison gespielt. Das muss man ja einfach sagen, die nicht gekrönt worden ist. Aber sie haben es vorher schon 2-mal vergeben. Sie hätten in Karlsruhe gewinnen können. Sie hätten zu Hause gegen Darmstadt gewinnen können. Da wären sie schon in die Bundesliga aufgestiegen. Und aller guten Dinge sind 3. Da haben sie eben gegen uns auch noch verloren.
Ja, ich glaube halt nur, und das geht eigentlich fast allen so, die sich die sich auch mit dem Club ein bisschen mehr beschäftigen. Es war halt eine einmalige Chance, wenn man guckt, was sie für ein Etat haben. So schnell wird diese Chance wohl nicht wiederkommen. Erzähl mal ganz kurz bitte, allein praktisch, ich habe irgendwas gelesen von 250 Glückwunsch-WhatsAppen, die kamen. Da macht man nach dem Spiel das Handy an und das explodiert dann fast, oder wie sieht das aus?
Ja, das war in der Tat so. Das war in der Tat so. Du hast ja unmittelbar nach Spielschluss keine Zeit, direkt aufs Handy zu gucken. Ich mache das vor dem Spiel immer aus und lege das dann in meine Jacke oder in meine Tasche. Und dann habe ich das irgendwann auf dem Weg zum Flughafen im Bus. Ich denke, jetzt machst du dein Handy mal an, jetzt kannst du ja mit deiner Frau mal anrufen. Und als ich das dann gemacht habe, da ging es nur bum, 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 bum. Und es waren wirklich circa 250 WhatsApp und nochmal 130 SMS, glaube ich. Wahnsinn. Ich habe sie bisher alle gelesen und bin aber noch nicht dazu gekommen zu antworten. Ich werde jede einzelne natürlich auch beantworten Aber das dauert noch ein paar Tage.
Jede einzelne, dann ist ja der Urlaub schon wieder vorbei, wenn du jede einzelne so
ein Konzert beantwortest. Nein, das kriege ich schon hin. Ich muss ja keine Romane schreiben. Aber ein Dankeschön ist einfach angebracht und das werde ich dann machen.
Dafür gibt es ein paar technische Hilfsmittel, dass man jetzt nicht jede einzelne Mail selber nimmt, sondern frag mal deine Tochter Michael, die kann dir dann so sagen, wie du einen Text, ein Dankeschön, ganz lieb und nett, mehreren Empfängern gleichzeitig schickst.
Aber Michael, du hast ja gerade eben gehört, dass Friedhelm jedem Einzelnen antworten wollte.
Nee, aber das geht ja gar nicht. Da wusste ich von dieser Art noch nichts. Ewald, jetzt hast du mir wieder was beigebracht. Und ich werde dann in der Tat meine Tochter oder meine Frau, die kann das auch, die wird das dann machen. Ich mache so wenig mit dem Handy, dass ich das gar nicht weiß.
Das heißt, du kommst noch aus einer analogen Zeit. Das ist sehr, das ist sehr tröstlich und vielleicht auch das Geheimnis des Erfolges.
So ein bisschen ja. Man soll ja mit der Zeit gehen, aber es gibt eben gewisse Dinge, die ich einfach nicht brauche. Ich komme auch so ganz gut zurecht. Und das Wichtigste für mich ist immer noch das 4-, 6-, 8-, 10 Augengespräch, das Kommunizieren miteinander, indem man sein Gegenüber ins Gesicht schauen kann. Kann man auf dem Laptop auch, aber das ist wieder was anderes. Ja, und das ist das, was ich brauche. Und das war auch, glaube ich, das große Geheimnis, wo jeder von spricht, warum wir das geschafft haben. Weil wir einfach wieder, wir haben nur kommuniziert, Mannschaft, Trainerteam, wir haben sehr, sehr viel gesprochen und das war für uns ganz, ganz wichtig, um es letztendlich zu erreichen.
Ja, und das ist auch das Entscheidende. Ich meine, wir führen hier ja viele Gespräche, das weißt du, wir haben mit dir schon oft gesprochen, ich spreche mit anderen Trainern, ich habe das oft schon gesagt, dass das immer unterschätzt wird und dass viele gar nicht wissen, warum es manchmal wirklich positiv ist oder nicht. Und dazu gehört eben die Kommunikation und die ehrliche Kommunikation und auch die Fähigkeit, so zu kommunizieren, dass der andere sich gesehen, gehört fühlt und dass du die Leute mitnimmst. Genau. Denn wenn ich jetzt sehe, was wie ihr jetzt am Ende gespielt habt, das hat ja nicht mehr viel mit dem zu tun, was der FC vorher gemacht hat, muss ich sagen.
Also ich finde, die entscheidende Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, was ist passiert zwischen diesen beiden Spielen der Relegation? Also das, finde ich, grenzt irgendwie schon ein bisschen an Zauberei, weil du verlierst gegen Kiel 0-1 zu Hause und dann ist ja klar, was für eine Reaktion auch öffentlich kommt und du hast in die Gesichter von den Spielern gesehen. Und was ist dann passiert?
Ja, das Ergebnis habe ich schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff abgehakt und war mir ganz sicher, dass wir in Kiel gewinnen können. Ich habe auch vorher schon gesagt, dass der Auf- oder der Absteiger in Kiel erst, dass das da erst entschieden wird und nicht in Köln. Und wir haben in Köln kein gutes Spiel gemacht. Wir waren jetzt nicht grottenschlecht, aber wir haben kein gutes Spiel gemacht. Und ich habe danach für mich entschieden, ich habe kurz mit André Pavlak, meinem engsten Vertrauten dann im Trainerteam, gesprochen und habe gesagt, André, wir lassen die Mannschaft morgen in Ruhe. Ja, wir machen keine Besprechung, wir machen kein Video. Ja, die gespielt haben, fahren mit dem Fahrrad, fahren aus, die anderen machen eine Dreiviertelstunde, machen wir Training und dann lassen wir die Mannschaft in Ruhe. Kein Video, keine Analyse, gar nichts. Ja. So, das haben wir dann gemacht und dann habe ich Freitagmorgen, bevor wir abgeflogen sind zum Flughafen, da haben wir dann ein bisschen Video gemacht. Die guten Szenen, die haben wir gezeigt. Und was wir aus den guten Szenen noch hätten besser machen können, das haben wir dann angesprochen. Das konnte man am Bildschirm, konnte man das einfach sehen. Wir haben viele gute, tiefe Räume, Läufe gemacht hinter die Kette der Kieler, haben aber die Bälle nicht gespielt. Und das war unser großes Problem, was wir im Hinspiel gehabt haben. Ja, wir haben oftmals gespielt, wo wir diese Räume hatten und nicht und sie nicht genutzt und nicht gelaufen, nicht belaufen sind. Das haben wir aber gegen Kiel gemacht, aber die Bälle kamen nicht. Und das haben wir dann ganz, ganz ausführlich besprochen. Und ich sage, das wird der Schlüssel sein, um morgen in Kiel zu gewinnen. Und ich habe der Mannschaft auch gesagt, das ist doch nicht unmöglich. Das ist doch keine Sensation. Das ist doch keine Weltsensation, wenn wir in Kiel gewinnen. Mhm. Ja, bei allem Respekt vor Kiel. Ja, aber ich habe vier Spieler nicht geschont im Hinspiel, aber ich habe darauf gesetzt, dass die vier Spieler frisch im Rückspiel spielen, weil da die Entscheidung fällt. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Andersen hat von Beginn an gespielt, Kainz hat von Beginn an gespielt, zwei Flanken Kainz, zwei Tore Andersen. Ja. Ewald, so wünsche ich das ein Trainer, ja, dass das dann auch so aufgeht. Ja, das ist auch ein bisschen Glück, ist ja keine Frage, aber es ist aufgegangen.
Ja, aber du spielst ja vorher mit Hector vorne drin. Andersen hast du geschont, wir haben ja darüber schon gesprochen, dann, weil du wusstest, dass er halt zwei Spiele in kurzer Zeit nicht durchhält. Und Kainz kam auch aus einer ewig langen Verletzung.
Langen Verletzung, 6 Monate verletzt.
So, dann hast du noch die beiden Außenverteidiger, die dann auch viel nach vorne machen müssen. Jannes Horn.
Die waren frisch.
Ehesibue, die waren frisch. Das ist natürlich auch ein Statement und auch nochmal etwas, was Hector ist dann bleibt in der Mannschaft, aber im zentralen Mittelfeld, wo er dann vorne reingehen kann. Also das sind ja da hast du ja das alles richtig gemacht, was Pep Guardiola falsch gemacht hat. Sag mal.
Ja, das ist so. Und Jonas hat dann als offensiver Mittelfeldspieler im Grunde auf der 8, was man ja heute, hat er die Möglichkeiten nach 2 Minuten schon direkt genutzt und hat das Kopfballtor gemacht und so weiter. Und wie der vorweggegangen ist. Und ich habe dann auch am Samstagmorgen auch keine Besprechung mehr gemacht, kein Video. Und keine taktischen Dinge mehr gemacht. Das wusste die Mannschaft, das weiß die Mannschaft. Und das musste ich einfach nicht mehr sagen. Die Spieler wussten das. Ich habe mit vielen noch am Freitagabend 4 Augengespräche geführt. Vor allen Dingen mit den Spielern, die nicht gespielt haben. Ja, denen habe ich das persönlich gesagt. Bin auf deren Zimmer gegangen, habe gesagt, pass auf, aus dem und dem Grund spielt er jetzt nicht. Und die haben das dann von mir erfahren. Oder Noah Katterbach, der 4 Spiele gespielt hat, der war gar nicht im Kader. Ja, weil ich unbedingt Marco Hürer dabei haben wollte, der das letzte Mal für den FC überhaupt auf der Bank sitzen konnte. Ich wollte dem diesen Abschied einfach geben. Und dann muss halt ein 20-Jähriger dann auch mal zurückstehen. Ich habe ihm dann gesagt, Noah, du kannst doch so viele Bundesligaspiele machen. Der Marco wird wahrscheinlich keins mehr machen. Ne? Und den möchte ich dabei haben. Und wenn du das, was Ewald eben auch gesagt hat, offen, ehrlich kommunizierst und nicht drumherum redest, dann verstehen die Spieler das auch. Ja, dann akzeptieren sie das auch. Und so war das durchweg in den 8 Wochen wirklich immer offen und ehrlich mit den Jungs gesprochen. Und sie haben das angenommen und dann haben wir wirklich diese in der Höhe sensationelle Ziele dann geschafft. Nochmal, ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass wir auch in Kiel gewinnen. Mhm. Weil die Jungs haben auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. 5-mal gewonnen, 4 Unentschieden, 19 Punkte geholt. Und warum habe ich immer wieder gesagt, warum sollen wir in Kiel nicht gewinnen? Es gibt keinen Grund, das nicht zu schaffen.
Ja.
Und das haben wir dann natürlich auch sehr eindrucksvoll geschafft. Da hätte ich vorher von geträumt. Das hätte ich natürlich auch nicht erwartet.
Apropos eindrucksvoll, also du hast ja nun auch gefühlt, 12.000 Spiele von der Bank gesehen, 3., 4., 6., 13., ja, 0-1-1-1-1-2-1-3. In einem so entscheidenden Spiel, fällt dir irgendetwas Vergleichbares ein oder ist das auch ein krönender Abschluss in dem Sinne?
Das ist schon ein krönender Abschluss. Ich habe mit der Fortuna mal nach 10 Minuten gegen Gladbach 3-0 geführt. Da habe ich auch gedacht, ich träume. Da habe ich gedacht, gibt's doch nicht. Du führst 3-0 gegen Gladbach nach 10 Minuten. Ja, im eigenen Stadion. Auch da waren noch Zuschauer. Das war ja Wahnsinn. Ich habe gedacht, Schiedsrichter pfeift ab. Aber das hat jetzt noch eine andere Dimension gehabt, weil es um den Klassenerhalt ging. Ja. Und ich habe gespürt vor dem Spiel, ja, Ewald weiß das, wenn du reinkommst nach dem Warmlaufen, dann machst du einen Kreis, macht nicht jeder, wir haben es gemacht, machst du einen Kreis und dann sagt der Trainer in der Regel immer noch ein paar aufmunternde Motivationsworte und. Das hat der Jonas gemacht, in einer Art und Weise, wie ich sie von ihm nie erwartet hätte. Sehr emotional, sehr zielführend. Aber das war Wahnsinn. Ich weiß es nicht, waren das 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden, keine Ahnung. Ja, es war super. Und dann hat auch Robert Zieler noch was gesagt. Ein Spieler, der den Verein verlässt. Mhm. Ein Spieler, der das ganze Jahr über nur in Anführungsstrichen die Nummer 2 war. Wie der uns dann nochmal gepusht hat. Das war Wahnsinn. Und dann habe ich nur noch 2 Sätze gesagt. Ich sage, Männer, gerade ihr Kölner, Ewald wird jetzt lächeln. Gerade ihr Kölner, ihr wisst, was ich jetzt sage. Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier, wo dann? Ein Lied von den Höhnern, Ewald.
Ja.
Und dann sind die Jungs raus. Also, dass es direkt so funktioniert, das kannst du nur von träumen. Aber du hast eine Leidenschaft, eine Bereitschaft gesehen, als wir auf den Platz gegangen sind. Das war super.
Also, ich habe gerade Gänsehaut gehabt, als du das geschildert hast, Friedhelm. Und das werden Spieler auch gehabt haben, bei dem, wie du kommunizierst, aber auch bei dem, was die anderen sagen. Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Wir sind ja bei uns in Deutschland, sind wir ja auf dem Trip, alles ganz genau machen zu wollen und vor allen Dingen mannschaftstaktisch machen zu wollen. Und wir haben dabei in den letzten Jahren auch vergessen, wie wichtig die Kommunikation ist, wie wichtig es ist, die Empathie der Trainer den Spielern gegenüber und glauben, dass wir alles...
Menschlichkeit.
Die Menschlichkeit ist das Entscheidende. Das ist immer der Faktor Mensch. Und wenn ich höre, wie du mit den Leuten umgegangen bist, da kann ich dir nur ein Riesenkompliment machen. Und ich kann nur den jungen Trainern wünschen, an sich zu arbeiten. Denn diese Art der Kommunikation, du kannst an die Tafel malen, was immer du willst. Das ist alles scheißegal. Das Entscheidende ist... Ja. Nicht, es ist nicht scheißegal, wenn du nur Blödsinn, das ist klar. Aber du weißt, was ich meine. Es geht darum, die Spieler abzuholen und die Spieler mitzunehmen. Ja. Und dieses Gefühl, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich gehört, ich fühle mich ernst genommen. Du sagst, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und das ist ein Gefühl, was sich in der Mannschaft verbreitet. Und das geht relativ schnell, wenn ein Trainer so auf sie zugeht, wie du es machst, dann ist das, spricht sich rund. Und diese Ausstrahlung, die du dann mitbringst, das wirkt sich aus auf das, was auf dem Platz passiert. Ich habe gerade Gänsehaut gehabt, weil ich mir das diese Situation vorstellen kann und es auch schon selber erlebt habe. Ne? Du, es gibt Spiele, wo du da draußen stehst, das habe ich auch ab und zu mal erlebt, in schlechten Phasen, wo du, da weißt du genau, ich könnte jetzt einen Kopfstand machen, mit den Beinen wackeln. Hier ist keine Spannung drin. Die glauben,
ändert sich nichts.
Nein, die glauben nicht an sich. Es ist keine Spannung da. Und sowas kann immer mal passieren. Aber man muss dann das Problem erkennen und muss dran arbeiten. Und das macht man sicherlich nicht durch taktische Maßnahmen, sondern das hat was mit Zwischenmenschlichkeit und Kommunikation zu tun.
Ja.
Es war wirklich schön, das gerade so zu hören, weil ich auch glaube, dass das der Hintergrund ist, warum ihr da plötzlich wie Phönix aus der Asche so eine Leistung gebracht habt.
Das erklärt im Nachhinein ja auch nochmal so ein bisschen, was wirklich auch gerade in der Anfangsphase passiert ist. Das weiß natürlich der Normale, der am Fernseher sitzt, der weiß das nicht. Für uns jetzt ja auch eine neue Info. Also es kann man sich schon so ein bisschen noch ableiten. Klar ist auch ein bisschen Glück mit dabei, dass nun alles gerade klappt und dass der Gegner nun auch Kopfbälle mal mehr oder weniger eingestellt hat an dem Tag, was ja auch komisch war. Aber irgendwie wolltet ihr es in dieser Viertelstunde wahrscheinlich auch mehr, ne?
Ja, wir wollten so auf den Platz, wir wollten ein frühes Tor, damit die Kieler darüber nachdenken, dass es nicht so einfach wird.
Also das ist, wenn du mir das vorher gesagt hättest, wobei ich muss mich entschuldigen, ich hätte es wissen müssen. Ich habe die ersten 4 Minuten verpasst. Ich bin in Moers bei meinem Sohn. Wir wollten auch abends die Champions League gucken. Es wurde draußen der Tisch gedeckt. So, und der Fernseher wird angeschaltet. Und ich war gerade noch draußen mit meinem Enkelkind beschäftigt. Ich sage, ist schon angefangen. Ja, gerade angepfiffen. Dann habe ich gedacht, naja gut, dann machst du mal hier noch, machst du mal da was. Auf einmal guckt mein Sohn raus und sagt, es steht 1-1. Ich sage, willst du mich verarschen? Dann habe ich noch irgendwas an der Seite geräumt. Hab noch irgendwie den Stuhl weggeschoben, hab mich nach innen begeben und sag zu meinem Sohn, hör mal, das stimmt ja gar nicht. Das steht ja gar nicht 2-1. Das steht 2-1 für Köln.
Ja, und dann kurze Zeit später, so war schon 3-1. Ja, nee, das war einfach geil. Das war einfach geil.
Du hast ja davon gesprochen, dass es, man kann das ja wahrscheinlich schwer genau kategorisieren, aber dass es schon so mit der härteste Job war. Kannst du das im Nachhinein nochmal versuchen, so ein bisschen festzumachen an ein paar Momenten?
Ja, es war erstmal sehr schwer. Du hast 1,5 Jahre nichts gemacht, steigst von 0 auf 100 sofort wieder ein. Hast direkt die englische Woche, machst Mittwoch das erste Training und spielst dann Samstag, Dienstag, Freitag. Ja, eine kürzere Strecke zwischen den Spielen gibt's ja gar nicht. muss die Mannschaft kennenlernen, muss die Spieler kennenlernen, muss das Trainerteam kennenlernen. Ich kannte Andi Menge aus meiner Frankfurter Zeit, aber alle anderen kannte ich nicht. André Pavlak kannte ich ein bisschen und der hat mir natürlich unglaublich geholfen. Unglaublich geholfen.
Ganz
André Pavlak.
Ah ja.
Er hat früher auch mal Uerdingen trainiert und nur kleinere Vereine, ist aber jetzt schon lange beim FC, hat er die U21 trainiert, die U19 trainiert, der Junge ist jetzt 51. Wirklich ganz toller Trainer.
Also einer der Co-Trainer.
Ja, ich habe nur einen gehabt, ich habe nur ihn gehabt.
Ah, ja.
Ich wollte nicht mehr, ich wollte nur mit ihm. Ich hätte es mit Peter Hermann noch zusätzlich gemacht, aber der konnte nicht, weil er Leverkusen zugesagt hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt hole ich mir keinen anderen mehr, jetzt machen wir beide das mit Andi Menger und zwei Athletiktrainer. Und das war natürlich schon sehr, sehr anstrengend. Und man muss ja auch ehrlich zugeben, man ist ja jetzt auch in einem Alter, wo du schon mal ein bisschen eher müde wirst, wo du längere Zeit brauchst zur Regeneration. Und die war ja fast gar nicht gegeben zwischen diesen Spielen. Und darum war es eben auch sehr, sehr anstrengend. Danach haben wir 14 Tage nichts gehabt bis zum nächsten Spiel. Die habe ich dann mal genutzt, um wieder ein bisschen aufzutanken. Und dann ist in so einer Situation, wo du mit dem ersten FC Köln absteigen kannst, natürlich eine gewisse Drucksituation, die ist einfach da und du willst es gut machen, du willst versuchen, die Liga zu halten. Ich habe vorher eigentlich super schön und gut immer geschlafen. Ja, du schläfst weniger, dadurch hast du ja auch eine höhere Belastung. Der Kopf spielt eine große Rolle. Du denkst, Trainer Ewald weiß das, was machst du, wie sprichst du, was sprichst du an, wie willst du trainieren, wie willst du das taktisch machen. Das gehört ja auch alles dazu. Und von daher war es schon sehr, sehr anstrengend. Und ich war nach dem Schalke-Spiel, da war ich mega kaputt, weil auch das erst 2 Minuten vor Schluss entschieden worden ist. Und ich glaube, da war ich um 8 zu Hause, um 8:45 im Bett und habe bis anderen Morgen um 9 Uhr geschlafen. Das waren 12 Stunden. Ja. Aber das brauchte ich dann auch. Und da konnte ich auch schlafen.
Sorry, das ist natürlich gerade ein spannender Moment, weil das ist ja schon ein Ausdruck genug, wenn die 12 Stunden am Stück Schlaf kamen. Gab es in dieser Phase, in dieser ja komprimierten, intensiven Zeit auch Momente, wo du gedacht hast, scheiße, was habe ich hier eigentlich gemacht? Also keine Ahnung, nach dem 1-4 gegen Freiburg hätte ich es nicht gemacht. Gibt es da solche Gedanken auch irgendwann?
Nein, die sind mir nie gekommen. Nach Freiburg war ich enttäuscht von der ersten Halbzeit. Das war die schlechteste Halbzeit, die wir gespielt haben. Aber dann kam sofort wieder jetzt erst recht und so weiter. Bringt ja nichts, wenn ich solche negativen Gedanken habe. Die habe ich auch nicht gehabt. Ne? Und nach dem Schalke-Spiel am nächsten Tag, da war ich ja nun mal wirklich ausgeschlafen. Und dann gingen die Gedanken schon wieder Richtung Schalke. Ja, ging schon wieder Richtung Schalke und auch da gab es nur eins, Männer, Geduld haben und Kiel und so Richtung weiter. Da war Holstein Kiel, war das ganz genau. Und das haben wir ja, wie gesagt, dann auch gut hingekriegt und das war auch in Ordnung, aber jetzt bin ich auch froh, wenn ich am Wochenende in Urlaub fahren kann und das mit so einem positiven Abschluss, das ist natürlich sehr schön.
Also Elfter, wann bist du angefangen nach dem Spiel gegen Mainz?
Genau, ist der, Leverkusen auswärts war das erste.
Dann. Genau, dann bist du dann Montag, Dienstag direkt eingestiegen, 12., 13. April wahrscheinlich so, ne?
Ja, wir haben Mittwoch das erste Mal trainiert.
Ah, Mittwoch, so, das heißt, wir reden jetzt von 1,5 Monaten, sagen wir mal. 8 Spiele, 1,5 Monate.
Ja, 6 Wochen, 7 Wochen, glaube ich.
Ja, genau.
Und mit Relegation.
Ja, ich kann mir das lebhaft vorstellen. Das ist dann von 0 auf 100. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt schon so lange her ist, dass du, das waren 1,5 Jahre, dass du nichts gemacht hast.
Ist das wirklich so lange her? Ja, das waren 1,5 Jahre, etwas. Ich habe im Januar 2020 im Grunde aufhören müssen. Januar 2020.
Ja gut, ein Jahr, 3 Monate. Aber ich kann mir das lebhaft vorstellen. Wie du gerade gesagt hast, das geht dann von 0 auf 100, dann bist du sofort drin. Ich weiß noch, wie ich habe das auch schon mal erzählt, als ich nach St. Pauli kam, das war eine Woche vor Weihnachten, also 2014 im Dezember, da haben wir montags nachts verhandelt, am Dienstagmorgen habe ich auf dem Trainingsplatz gestanden, musste direkt einen Kader benennen für das Spiel in Ingolstadt.
Wer sind Sie eigentlich da hinten, junger Mann?
Ja gut, jetzt habe ich natürlich vorher, mich wochenlang vorher, das hatte andere Gründe, die hatten mich schon wochenlang vorher kontaktiert, aber so beratertechnisch. Und ich habe viele Spiele von ihnen im Fernsehen gesehen gehabt. Ich kannte die Mannschaft und die Spieler, aber trotzdem, du kommst da hin, du trainierst am Dienstagmorgen das erste Mal, du benennst einen Kader, du fährst nach Ingolstadt, bist im Trainingslager, machst Besprechungen, spielst in Ingolstadt, verlierst unglücklich, fährst wieder nach Hause, trainierst weiter und am Samstag spielst du gegen Aalen und da haben wir 3-0 gewonnen und ohne diesen Sieg hätten wir es nie mehr geschafft. Und danach war Weihnachtsurlaub und ich hatte das Gefühl, ich habe eine ganze Hinrunde hinter mir. Das war eine Woche rund um die Uhr, von morgens bis abends mit Trainingslager, mit Fahrten, mit Besprechungen. Das wird auch oft unterschätzt. Auch für die Spieler, das sage ich immer wieder. Die sagen, alle sagen, wie spielen die denn? Ich sage, fahr doch mal mit, setz dich doch mal mit rein in Flieger, in Zug, fahr mal hier, fahr da, komm zurück, bist nicht zu Hause, wach morgens auf und muss sich fragen, Moment mal, wo bin ich jetzt gerade? Und dann soll ich mit Spaß und Freude und erholt und mit Lust Fußball spielen. Das ist alles nicht so einfach, ne? Für Trainer.
Nein, und dann weißt du, Ewald, dann kommt ja noch der mediale Druck dazu. Jeder will was von dir. Alle Zeitungen wollen mit dir sprechen. Und das kommt ja auch noch dazu.
Ja, genau so.
Eine Pressekonferenz nach der anderen. Dann kriegst du, das darfst du ja nicht öffentlich sagen, aber dann kriegst du eben nicht, ich drücke das jetzt mal so aus, ein bisschen öffentlich ist das, kriegst du nicht immer nur intelligente Fragen gestellt. Ich hätte fast was anderes gesagt, ja.
Also sehr schön ausgedrückt.
Da musst du ja auch ruhig bleiben. Ne? Genau. Da musst du ja auch versuchen, vernünftige Antworten zu geben und so weiter. Obwohl du gestresst bist, obwohl du müde bist, obwohl du denkst, mein Gott, was will der jetzt schon wieder wissen und so weiter.
Ja, genau.
Ne? Wir wissen alle, dass das dazugehört. Keine Frage. Aber in dieser Extremsituation gerade angefangen und, wie du das gerade geschildert hast, ist das natürlich doppelt schwer.
Das heißt, so eine Spieltagspressekonferenz dann ja noch virtuell vor dem Spiel, das war somit deine Lieblingsaufgabe wahrscheinlich.
Das war so meine Lieblingsaufgabe. Ne? Die saßen vorm Laptop. Du hast ihnen nicht direkt in die Augen gucken können, wenn sie da am Tisch oder auf dem Stuhl vor dir sitzen. Da sind sie ja manchmal dann noch ein bisschen vorsichtiger, weil die Trainer können ja auch mal ein bisschen böser und beleidigter und aggressiver gucken. Da waren sie ja weit genug weg und es war einfach stressig.
Ja, Wahnsinn.
Also mit anderen Worten, innerhalb von 8 Wochen fast so viel erlebt wie in einer Saison, ja?
Habe ich sehr viel erlebt. Habe ich so viel erlebt wie normalerweise in einer Woche, in einer Saison. Also das war echt so, aufgrund der Situation und.
Ja, Wahnsinn. Also wir haben vielleicht... Da können wir noch mal einmal kurz, wir haben dich jetzt genug abgefeiert und ich glaube, dass das jetzt auch alle verstanden haben, warum das jetzt funktioniert hat, denke ich mal. Aber wir würden gerne noch mal so eine Sekunde über Sinn und Unsinn von Relegation reden. Also ich sage, Michael hat ja vorhin angefangen mit dem Thema und Michael ist natürlich doppelt bestraft. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Michael ist off the record HSV-Fan. Das ist schon mal eine Leistung, diesem Verein so lange Jahre uneingeschränkt die Treue zu halten. Und da hat er jetzt auch nicht gerade, das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, was er da jetzt so erlebt. Und jetzt waren seine ganzen Hoffnungen auf Holstein Kiel gerichtet, sein Geburtsort. Und jetzt kommst du her mit deinen Kommunikationsfähigkeiten, mit deiner unsäglichen Empathie, mit deiner Art und Weise, die Mannschaft analog in die Augen gucken, abzuholen und nimmst ihnen diese Chance weg. Also Michael hat vorhin mich gefragt, da war ich eigentlich auch bei ihm. Das hat er mich gefragt, wie findest du denn überhaupt, welchen Sinn macht eine Relegation und ist das eigentlich gerecht? So, da würden wir dich jetzt mal gerne fragen.
Also ich habe das schon immer gesagt, dass ich das nicht gut finde, dass ich finde, dass wenn du 18, 17, wenn du 16. bist in der Bundesliga, dann bist du abgestiegen und der 16. darf keine Chance mehr haben, über die Relegation in der Liga zu bleiben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Dritte aus der zweiten Liga eben gute Saison eben auch krönen darf und in die Bundesliga aufsteigt. Das ist meine Meinung schon seit zig Jahren. Das ist jetzt irgendwann mal geändert worden, mit Sicherheit auch auf Gründen, aus finanziellen Gründen und dann auch mal einen spannenden Wettbewerb zu haben. Ich finde es für die Zweitligisten sehr, sehr schade, weil sie in der Regel, ich weiß jetzt 75% oder noch mehr Erstligisten bleiben drin. Und wenn du eine schlechte Erstligasaison gehabt hast, dann musst du halt absteigen. Fertig, aus. So sehe ich das.
Was hältst du von dem englischen Modell, wo ja das so eine Art Playoffs dann noch gibt? Also ich würde es super attraktiv finden, dass du dann als Sechster quasi auch noch eine Chance hast. Zwei gehen hoch, Dritter spielt gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter und dann gibt es noch ein Finale.
Ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Möglichkeit. Ne? Da hast du, dann hast du ja auch mehrere Spiele nochmal. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, wie das da in England letztendlich abläuft.
Das ist in der Championship ist das so, dass die haben, ich meine, das sind 24 Mannschaften, das sind schon mal 46 Pflichtspiele. So, dann steigen die ersten beiden auf und der vierte bis zum, der dritte, vierte, fünfte, sechste, Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter, Halbfinale und dann die beiden Sieger spielen dann in Wembley um den dritten Aufstiegsplatz. Das war jetzt Brentford gegen was weiß ich.
Swansea ist ja egal. Nur letztendlich ist es halt so, wenn du jetzt die zweite Liga dir anguckst in der neuen Saison, ja, da hättest du garantiert nochmal super Spiele sozusagen, ja, und du hättest die Möglichkeit, bis auf Platz 6 sozusagen noch die Chance zu haben, in die Bundesliga aufzusteigen.
Ja, ich aber finde, warum soll der Sechste die Chance kriegen? Der hat doch 24 Spiele Zeit oder 44 oder 36 oder was.
Genau so. Ich habe das in Griechenland erlebt, wo selbst der Meistertitel noch ausgespielt wurde.
Ne, da hast du das ist natürlich albern.
Ja, dann haben sie keine Ahnung. Dann wurde gesagt, pass auf, die ersten, wenn ich das jetzt richtig erinnere, vielleicht mache ich auch was falsch, aber dann wurde ein Vorsprung wurde keine Ahnung durch drei geteilt, den du hattest. Und kamst dann mit, der eine ist dann mit 6 Punkten, der andere mit 0 Punkten in die letzten Playoffs gegangen. Also ja, Quatsch.
Also ja. ganz ehrlich, Eva, da kann ich nichts mit anfangen.
Ja, ich auch nicht, weil das ist für mich, ja, da wird dann nochmal zusätzlich Geld generiert, aber das brauchen wir ja nun in der Bundesliga nicht. Für mich, ich sehe das genauso wie du und Michael, wir waren uns eben auch einig. Und nicht nur aus diesem Grunde, sondern erstmal ist es so, der Dritte, so wie Holstein Kiel jetzt, die haben so eine tolle Saison gespielt.
Dann müssen sie auch belohnt werden.
Genau, dann müssen sie belohnt werden. Und der FC Köln, wenn du da jetzt nicht aufgetaucht wärst, hat sich wirklich auch
verdient abzusteigen.
Erfolgreich beworben, in der Super League der zweiten Liga mitzumachen. Und jetzt kommt ja noch was dazu. Das haben wir eben auch angesprochen. Der Unterschied, dieser wirtschaftliche Unterschied, ist ja, Michael, sag du das mal, was du da eben statistisch herausgefunden hast.
Naja, gut, letztendlich ist es natürlich so, der Zweitligist hat heute im Grunde keine Chance mehr. Es gab 13 Mal die Relegation, 10 Mal kommt der Bundesligist weiter, 3 Mal hat es der Zweitligist geschafft. Die Schere geht immer weiter auseinander und in 2 Spielen hat Holstein, das hatten wir ja nun auch gesehen, keine Chance im Grunde. So, ja, bei einem Spiel wäre es vielleicht nochmal wieder anders, aber bei 2 Spielen wird das auf Sicht so bleiben.
Ja, das glaube ich auch. Und deswegen war ich und bin auch weiterhin der Meinung, dass auch der Dritte und dann wäre dein Heimatverein ja jetzt in der Bundesliga. Ja.
Können wir noch einen Antrag stellen? Ja, hätte, wäre, es kommt nicht mehr.
Wir rufen dich, wir rufen dich in ein paar Wochen nochmal an, im Sommerloch, und dann können wir nochmal so eine fiktive, Reportage machen mit einer
Besetzung. Also zwei Fragen müssen wir aber noch stellen. Erstens hat sich Steffen Baumgart schon gemeldet. Was gibt er aus? Das muss ja was ganz Großes sein, ja?
Ja, ich habe mit Steffen schon gesprochen. Letzte Woche oder wann haben wir einmal telefoniert. Also jetzt nach dem Klassenerhalt hat er noch nicht angerufen.
Das gibt's doch nicht.
Nein, wir haben ja letzte Woche miteinander gesprochen und ich kenne Steffen, ja, das war ja mein Spieler in Rostock. Und den habe ich anderthalb Jahre in Rostock gehabt und haben wir kurz miteinander gesprochen. Und das war ein sehr, sehr nettes, angenehmes Gespräch, was auch nicht anders zu erwarten war bei Steffen, weil er ist ein geradliniger, ehrlicher Typ und Mensch. Und jetzt nach dem Klassenerhalt hat er sich noch nicht gemeldet. Wir wollen demnächst irgendwann mal telefonieren. Und wir werden mit Sicherheit, die Entfernung ist ja jetzt nicht so groß, uns mal in Köln treffen, hat er vorgeschlagen, da werden wir mal essen gehen. Das will ich natürlich machen, weil ich ihn auch schätze, früher schon als Spieler. Und dann werden wir uns mal auch austauschen über den Fußball. Wir werden nicht mit Salzstreuern auf dem Kaffeetisch taktische Dinge hin und her schieben, wie das zwei Champions-League-Endspieltrainer gemacht haben in München. Das machen wir bestimmt nicht. Dafür werden wir mehr zu lachen haben.
Ja, das glaube ich auch. Und er zahlt am Ende des Abends, da bin ich relativ sicher. Ja?
Da gehe ich von aus. A, ist er der Jüngere. Ja. B, habe ich ihn mit meiner Mannschaft und mit meinem Trainerteam wieder zum Bundesliga-Trainer gemacht. Genau. Dadurch verdoppelt sich möglicherweise sein Gehalt oder was weiß ich wie hoch. Und dann kann er ruhig mal einen ausgeben.
Würde ich auch sagen. Und zweitens, haha, ist jetzt wirklich Schluss.
Da sagt er nichts.
Wie ist er? Ach so.
Hansi Stadt Hamburg.
Nein, haha, nein, wie, haha, ich lach mal drüber. Ja, haha, das ist ein guter Hinweis. In Hamburg wird bald wieder ein Trainer gesucht. Also vielleicht so im November.
Nein. Also es ist jetzt, ich werde diese Endgültigkeit nicht mehr aussprechen.
Sehr gut.
Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass so, wo wir alle von betroffen sind, von dieser Pandemie, die hoffentlich bald irgendwann mal ein bisschen weniger und zu Ende wird, wenn wir alle geimpft sind und so weiter. Aber man weiß nicht, was sonst noch alles passiert. Also dieses Endgültige werde ich jetzt nicht mehr sagen. Ob ich aber noch mal was mache, das hängt von so vielen Faktoren ab. Das Wichtigste ist erstmal, gesund zu bleiben.
Genau.
Ja, sich diesen Anforderungen, Anstrengungen möglicherweise noch mal zu stellen. Ein ganzes Jahr habe ich sowieso ausgeschlossen. Das geht schon mal überhaupt gar nicht. Und alles andere lasse ich auf mich zukommen.
Okay, da muss ich doch noch eine Nachfrage stellen. Da gab es natürlich, klar, gerade so aus Düsseldorfer Seite, auch hier und da ein bisschen gestreut, auch Kritik an deinem Engagement. Hat dich das getroffen oder ist das an dir mehr oder weniger abgeperlt?
Nein, also wenn mich das treffen würde, dann nein, das darf ich ja nicht so wichtig nehmen. Mhm. Ich habe auch aus Düsseldorf viele, viele, viele positive Stimmen erhalten, die auch mir gegenüber gesagt haben, du, dem ersten FC Köln, das weißt du, dem gönnen wir überhaupt nichts Gutes, aber du bist jetzt der Trainer und da möchten wir, dass der erste FC Köln in der Bundesliga bleibt. Da gab es auch sehr, sehr viele Düsseldorfer, aus der Mannschaft heraus noch, aus dem Umfeld, von den Fans viele Dinge und so weiter. Klar sagen einige auch, wie kann der da hingehen, das gibt's doch nicht, der ist für uns erledigt. Oder. Aber das sind Dinge, da musst du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und auch glaubhaft eigentlich gesagt hast, dass du aufhören willst, wenn du das dann nicht machst und nochmal dann ausgerechnet beim 1. FC Köln antritt, musst du damit leben. Aber das beschäftigt mich ja nicht. Das wäre ja schlimm, wenn mich das beschäftigt.
Ja, allerdings, das würde ich gerade mal sagen.
Und im Nachhinein ist ja alles gut ausgegangen für dich persönlich, für den FC. Was willst du mehr? Und den Urlaub hast du verdient. Es bleibt auf jeden Fall die Erkenntnis, dass ein Bundesliga-Trainer auch mal 12 Stunden am Stück schlafen muss. Ich glaube, das hat nicht mal Ewald geschafft.
Und das mit der Relegation, also ich sag mal, wenn du uns versprechen kannst, dass du auf keinen Fall mehr antrittst, dann können wir die Relegation ruhig laufen lassen. Aber solange du nicht hundertprozentig sagst, das war's jetzt, müssen wir die Relegation abschaffen, weil es ist nicht gerecht.
Also ich sag mal so, wenn der HSV oder wenn Holstein Kiel nächstes Jahr in der Relegation sind, dann melden wir uns noch mal bei dir. Da musst du vielleicht übernehmen.
Ne? Ihr könnt euch immer melden.
Bitte, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das fand ich auch. Das war sehr, sehr nett mit euch beiden. Und ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für euch und eure Familien. Und
danke gleichfalls.
Wenn ihr in Urlaub fahrt, genießt.
Für euch auch. Alles das werden wir tun. Vielen Dank. Bis bald alles mal Gute, wieder, Friedhelm.
Danke.
Ciao. Ja, okay, sagst du da, ne? 12 Stunden pennt der Mann. 9 bis 9.
Naja, ich meine, dass, wenn du voll von 0 auf 100 plötzlich im Einsatz bist, dann kann das schon mal passieren, ne? Weil das ist schon anstrengend, ne? Das ist einfach so. Regenerationszeiten werden länger und keine Ahnung, was davor.
Ja, da siehst du halt, was für ein Megadruck von dem abgefallen ist, ne? Dass sie zumindest noch in die Relegation gegangen sind auf den letzten Drücker. So, gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute, ne? Dann kann ich nur noch mal abschließend sagen, es hat mir wie immer mit dir, lieber Ewald, Spaß gemacht. Der ein oder andere war ja heute vielleicht zum ersten Mal dabei und hat gesehen, was wir hier so treiben, worüber wir so reden, mit wem wir so reden. Und ich kann nur sagen, das machen wir weiter so. Ne?
So sieht's aus. Mir hat es auch viel Spaß gemacht mit dir und auch mit Friedhelm. Das ist immer erfrischend, ihn zu hören, wie er arbeitet. Ne? Das ist für mich immer wieder eine Bestätigung, wie wichtig das ist, wie man mit Spielern umgeht, mit einer Mannschaft umgeht, mit den Mitarbeitern umgeht. Das führt zu einer, es geht eben nicht immer nur um die Inhalte, sondern es geht auch darum, was ich für eine Atmosphäre verbreite, was für eine Arbeitsatmosphäre, was sich dort für eine Dynamik entwickelt. Und so eine Dynamik entwickelt sich nur, wenn das auf einer zwischenmenschlichen Ebene funktioniert. Dass man eben sich Gedanken darüber macht, was ist denn jetzt das Richtige? Die Leute fühlen sich abgeholt und das habe ich sofort gesehen, als ich die habe spielen sehen. Ne, ich meine, haben jetzt nicht alles gewonnen. In Leverkusen war es zu dem Zeitpunkt auch nicht so einfach, aber gegen Leipzig zu gewinnen, in Augsburg zu gewinnen, in Hertha einen Punkt und jetzt am Ende in Kiel, du konntest es einfach sehen, dass sich das einfach auswirkt und da. Das ist mir erfrischend, das zu sehen und zu hören. Und da freue ich mich sehr für Friedhelm.
Okay, kleiner Hinweis zum Schluss. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei eurem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit das immer so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch noch ein paar mehr Infos zum Thema Unfallversicherung. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.